Herzlich willkommen bei Business Talk am Kudamm, der Podcast. Bei mir zu Gast heute ist Matthias Hess. Matthias Hess ist Managing Director der MH2 Experts GmbH. Und das Unternehmen kümmert sich um das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Kompliziertes Wort, was genau verbirgt sich dahinter?
Ja, da verbirgt sich hinter ein Gesetz, was in Deutschland jetzt seit dem 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist für Unternehmen über 3.000 Mitarbeiter und jetzt seit 1. Januar 2024 für Unternehmen ab 1.000. Da geht es quasi darum, dass wir sicherstellen müssen oder diese Unternehmen sicherstellen müssen, dass sie Menschenrechte und Umweltthemen im Rahmen ihrer Lieferkette berücksichtigen, also Verstöße dagegen aufdecken, Risiken minimieren.
Was ist denn das Ziel des Gesetzes?
Na, das Ziel ist es, die Welt ein bisschen besser zu machen, weil wir immer noch ca. 40 Millionen Menschen auf der Welt haben, die aktuell unter zwangsarbeitsähnlichen Verhältnissen leben. Als ein Beispiel und auch Millionen Kinder, die noch in Kinderarbeit quasi Kinderarbeit leisten. Und das Gesetz soll helfen, das nach und nach zu reduzieren.
Wie sehen das denn die Unternehmen? Man kann das ja mehr oder weniger als bürokratische Last und weitere Drangsalierung sehen. Man kann es auch unter dem Aspekt sehen, den Sie genannt haben, die Welt besser machen. Wie nehmen die Unternehmen das wahr, mit denen Sie im Gespräch sind?
Also man muss fairerweise sagen, dass es überwiegend als bürokratische Last gesehen wird von den Unternehmen, was für viele Unternehmen ja auch zutrifft. Wenn ich jetzt ein deutsches Unternehmen bin mit deutschen Kunden überwiegend, dann ist es natürlich so, dass die Risiken in meiner Lieferkette, dass dort Kinder beschäftigt werden, dass dort Menschen unter zwangsarbeitsähnlichen Umständen engagiert sind, die Wahrscheinlichkeit ist schon relativ gering. Jetzt kann man natürlich da ewig lamentieren und sagen, Mensch, ja, aber so ist das Gesetz nun mal. Oder man kann nach Wegen suchen, das möglichst effizient auch umzusetzen. Und die gibt es durchaus.
Was genau sind das denn für Wege? Bei Bürokratie schreien ja alle sofort um Gottes Willen. Ihre Firma versucht ja, Dinge da tatsächlich einfach zu machen. Was kann ich wie möglichst einfach machen, wenn ich das Gesetz erfüllen muss?
Gut, ich kann erstmal die ganze Risikoanalyse, die ich machen muss, die basiert quasi auf gewissen Standards oder kann ich auf Standards basieren lassen. Und dann die ganze Folge davon über Fragebögen, über neue Risikobewertung, über Maßnahmen, da kann ich auch sehr viel automatisieren, sodass ich quasi der manuelle Aufwand dann noch, sag ich mal, überschaubar bleibt.
Man sieht im Fernsehen aber oder auch in medialen Berichten ja häufig tatsächlich wirklich Absurditäten des Gesetzes. Dass dann die Milchbäuerin von ihren Molkereien 30-seitige Fragebögen bekommt. Dass irgendwelche Caterer, Kleindienstleister, Unternehmensberater Fragebögen bekommen nach ihrer Lieferkette. Wie kommt es zu solchen Absurditäten, wenn doch alles potenziell so einfach ist?
Ja, da sind wir, glaube ich, oder einige Unternehmen deutlich übers Ziel hinausgeschossen. Solche Beispiele kenne ich auch, wo man sagt, okay, das ist aber auch nicht im Sinne des Gesetzes. Also das Gesetz oder auch die BAFA, das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, haben schon relativ genau beschrieben, wie man da umzugehen hat, eben auch mit Lieferanten, mit kleineren Lieferanten, dass man die eben gar nicht mit solchen Fragebögen drangsaliert, will ich mal sagen, sondern wirklich sich konzentriert auf die tatsächlichen Risiken, die vielleicht in meiner Lieferkette da sind.
Wie kann ich die denn identifizieren, die tatsächlichen Risiken? Weil neben dem Gesetz habe ich ja vielleicht als Unternehmen wirklich ein Interesse dran, meine Lieferkette besser zu managen, besser Bescheid zu wissen, was da passiert, auch um später Shitstorms zu vermeiden oder einfach im Sinne auch der Qualität. Da sind ja positive Aspekte drin. Was sind die Risiken? Wie identifiziere ich die?
Gut, es gibt da diese sogenannte abstrakte Risikoanalyse, die basiert im Wesentlichen auf dem Land, wo der Lieferant herkommt und der Branche, in der er tätig ist. Also ich sag mal, ein Bergbauunternehmen im Kongo, muss man vielleicht drauf aufpassen und sagen, okay, da könnten wir durchaus mal anfragen, wie die es denn mit Menschenrechten halten. Eine Einzelperson, ein Einzelunternehmer, Berater, den ich hier in Deutschland habe, den kann ich da auch gerne rauslassen. Also ich muss erstmal eine vernünftige Priorisierung machen anhand des Landes und der Branche. Und dann kann ich noch hingehen und sagen, ich priorisiere noch weiter in Richtung, wie ist eigentlich mein Einkaufsvolumen zum Beispiel mit diesem Lieferanten? Sind es jetzt 5 Millionen oder sind es 5.000? Und bei 5.000 Euro im Jahr Einkaufsvolumen kann ich vielleicht auch sagen, okay, der ist prioritätsmäßig jetzt vielleicht erstmal weiter hinten angestellt.
Das klingt aber noch nach gesundem Menschenverstand. Also sag mal, mir fallen sofort bestimmte Länder ein, wo ich eher Menschenrechtsverstöße habe. Ich sag mal Mode, Bangladesch. So, dann kann ich nach Volumen gucken. Natürlich ist nicht jeder 10-Euro-Schein irgendwo nachweispflichtig oder potenziell ein Problem. Logisch soweit. Aber wenn es doch am Ende so einfach ist, warum brauche ich dann qualifizierte Berater? Warum wird über das Gesetz so viel geklagt?
Ich glaube, weil da eben auch noch viel Unsicherheit ist, wie man es tatsächlich umzusetzen hat und wie die BAFA das auch beurteilt, was man dort tut. Am Ende des Tages wird sich wahrscheinlich rausstellen, dass es alles nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wurde. Natürlich betrifft das natürlich auch Branchen, die jetzt eher unkritisch sind, wo ich mich eher zurücklehnen kann. Das waren jetzt die Beispiele, die ich dann zum Beispiel gebracht habe. Oder auch die Kunden, auf die wir uns spezialisiert haben. Wenn wir jetzt über Chemie, über Bekleidungsindustrie reden, über Bergbau, über wirklich Rohstoffe, die irgendwo abgebaut werden, da ist natürlich, sagen wir, auch für das Unternehmen ist es da sicherlich ratsam. Shitstorm hatten Sie angesprochen, dass man da frühzeitig die Risiken analysiert und dann möglichst auch Maßnahmen aufsetzt, um diese Risiken auch zu minimieren.
Jetzt haben wir Oktober 2024 und gefühlt ist das Lieferkettengesetz noch gar nicht so richtig in trockenen Tüchern. Auf der EU-Ebene wird noch diskutiert. Manche Parteien sagen, wenn wir an die Macht kommen, werden wir das ändern. Im Rahmen von aktuellen Gesetzesvorhaben wird auch über die viele Bürokratie geklagt, die man abbauen müsse. Wo stehen wir denn tatsächlich rechtlich da? Wie klar ist das denn? Beziehungsweise gelten die Regeln in 5 Monaten noch oder in 8 Monaten, die heute gelten?
Also das Gesetz gilt heute, so wie es beschlossen wurde, für Deutschland. Was jetzt in 5 Monaten damit passiert, kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Im Moment ist aber die Wahrscheinlichkeit das Gesetz ist jetzt gültig und daran muss ich mich halten. Sich jetzt zurückzulehnen, zu sagen, ich warte jetzt mal ab, was damit passiert, halte ich eher dann schon für ein hohes Risiko, und es wird ja auch auf europäischer Ebene das Gesetz kommen, was sehr nah an dem ist, was wir im Moment in Deutschland haben, und gut vorbereitet zu sein und, sag ich mal, seine Lieferketten zu kennen, Risiken dort zu kennen, ist, glaube ich, generell nicht verkehrt. Von daher gewissen Aufwand dort zu betreiben und, sag ich mal, auch sicher zu sein, dass man das Gesetz zumindest in rudimentär auch bedienen kann und nachweisen kann, dass man da aktiv war, wo ich glaube, dass das im Moment schon ausreichend ist. Und alles Weitere wird sich dann zeigen, inwiefern die BAFA dann vielleicht ab Januar, wenn sie dann sieht, okay, die Reports sind bei uns nicht abgegeben worden, vielleicht dann dort schon mit Strafzahlungen oder was auch immer unterwegs sein wird. Das bleibt abzuwarten.
Ihre Unternehmen bietet ja Outsourcing für das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz an. Also 80-90%, vielleicht sogar mehr der gesamten Prozesse, Reportings, bürokratischen Hürden kann theoretisch outgesourced werden. Was kann man outsourcen? Was ist sinnvoll, outgesourced zu werden? Und wie können Unternehmen das auch sinnvoll aufgleisen mit so einem Outsourcing?
Also sinnvoll outzusourcen ist quasi die ganze Kommunikation in Richtung der Lieferanten, die ich jetzt im Zuge dieses Gesetzes tun muss. Sprich, ich muss denen den Fragebogen schicken, beziehungsweise wir haben dann, sagen wir mal, ein Portal, wo dieser Fragebogen dann ausgefüllt wird. Und ich muss Rückfragen beantworten von den Lieferanten. Ich muss dort nachhaken, weil die vielleicht diesen Fragebogen nicht in der Frist ausführen. Also von daher, sagen wir mal, das ganze operative Kommunikation mit dem Lieferanten ist ein Punkt. Und das Weitere ist quasi die ganze Berichterstattung dazu. Ich muss ja am Ende des Tages muss dieser BAFA-Report irgendwie abgegeben werden. Und wir haben da auch Wege gefunden, glaube ich, effiziente Wege, dieses tun zu können. Ganz ohne manuellen Aufwand geht's nicht. Und es geht auch nicht ganz ohne Unterstützung vom Kunden. Also wir können nicht sagen, 100% der Aufgaben, die können wir da übernehmen. Aber so bei 80-90% würde ich im Moment schon sehen, dass wir Unternehmen entlasten können von diesem Mehraufwand, der ja hauptsächlich im Einkaufsbereich liegt. Und viele Einkaufsbereiche erleben wir heute so, die sind schon total überlastet und haben vielleicht auch anderen Fokus. Die wollen vielleicht verhandeln, die müssen ihre Lieferketten in dem Sinne sicherstellen, dass sie überhaupt noch Produkte bekommen. Von daher ist dieser Service, den wir da anbieten, glaube ich, extrem sinnvoll, um, sagen wir mal, von diesen Mehrbelastungen die Unternehmen auch zu entlasten.
Jetzt sind ja primär Unternehmen betroffen mit über 1.000 Mitarbeitern. Die sind aber in der Regel ja extrem risikoavers. Also die fürchten ja nichts mehr als Kontrollverlust. Wie bereitwillig sind die denn, Dinge outzusourcen?
Also dieses Thema Outsourcing ist ja immer schon seit Jahren, ich habe das viel im IT-Umfeld gemacht, hat ein gewisses braucht man eine gewisse Vertrauensbasis dazu. Das ist auch hier der Punkt. Was wir machen, ist natürlich ein umfangreiches Reporting zu den Aufgaben, die wir dort tun, ein umfangreiches Dokumentation, was wir dort machen, was dann natürlich auch wieder in die Berichterstattung in Richtung der BAFA einfließt. Also von daher können wir eigentlich durch das Thema dokumentieren, was wir dort tun, was wir eh machen müssen, ein gutes Fundament bauen, dass die Kunden uns da vertrauen, dass wir auch das tun, was wir tun sollen.
Das heißt, das, was Sie tun, ist am Ende für das Unternehmen rechtssicher. Die können sich darauf verlassen.
Rechtssicher in dem Sinne, dass wir schließen ja einen Vertrag mit dem Unternehmen, wo Dinge drinstehen, die wir dann tun, die dann dazu, sag ich mal, dienen, das Gesetz zu erfüllen. Das ist richtig.
Jetzt sind große Unternehmen ja in der Regel auch komplexe Strukturen. Also die haben natürlich auch komplexe Lieferketten, aber die sind ja in sich auch relativ komplex mit diversen Abteilungen und Entscheidungen werden auch nicht immer super schnell getroffen in solchen Unternehmen. Wir reden ja am Ende von Konzernen. Wer ist Ihr Ansprechpartner? Wen adressieren Sie im Unternehmen? Oder ganz am Ende des Tages, wer ist verantwortlich im Unternehmen für die Einhaltung des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes?
Also rein gesetzlich ist die Geschäftsführung natürlich verantwortlich für die Einhaltung des Gesetzes. Und wir erleben häufig, dass es durchaus ein Hin- und Herschieben der Verantwortung ist zwischen Compliance-Management, Einkauf, aber auch HR, also Personalbereichen, die den internen Part abdecken. Von daher ist es nicht so eindeutig und es ist in vielen Fällen, sagen wir mal, beim Einkaufsleiter ist man nie falsch mit dem Thema.
Wie sehen Sie denn die Zukunft dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes, auch auf der europäischen Ebene? Werden dann auch mehr Unternehmen von erfasst? Wer wird da vielleicht noch in Mitleidenschaft gezogen, wenn ich das auf der Verwaltungsebene denke? Wie wird das ausgerollt? Gibt es da vielleicht noch andere Unternehmen, die auch gerüstet sein müssen oder können sich alle zurücklehnen, die sagen, ich habe 999 Mitarbeiter?
Nee, gerade eben nicht. Also dem Gesetz folgen müssen alle die über 1.000 Mitarbeiter haben. Nur betroffen sind natürlich auch die Unternehmen, die weniger als 1.000 Mitarbeiter haben. Wir haben es ja vorhin angesprochen, selbst Bäckereien, die dann irgendwie mit 20 Mitarbeitern können davon betroffen sein, indirekt betroffen. Und was natürlich wenig Sinn macht, bin ich voll dabei. Nur Unternehmen, sagen wir mal, ab 200 Mitarbeitern, die tun sich sicherlich auch leichter, wenn sie gewisse Systematiken haben, die sie auch gegenüber ihren Kunden, die dann eben über 1.000 Mitarbeiter haben, die sie gegenüber diesen Kunden quasi nachweisen können. Hey, wir haben unsere Lieferkette auch im Blick, wir machen auch unsere Risikoanalysen, wir machen auch Maßnahmen, um die Risiken zu verringern. So kaskadiert dieses Gesetz quasi runter bis auf wirklich auch kleinere Unternehmen.
Jetzt bin ich Unternehmer und frage mich, ab wann bin ich denn betroffen? Also ab wann muss ich irgendwie sensibilisiert sein und vielleicht mal zum Hörer greifen oder zumindest mal im Internet gucken, was ich denn jetzt zu tun habe? Also sag mal, ab wann muss ich mir Sorgen machen, in Anführungsstrichen?
Also Sorgen machen sicherlich, wenn ich direkt betroffen bin und das Gesetz einhalten muss. Und sag mal, auch Sorgen machen beziehungsweise aufmerksam werden, wenn ich eben sehe, dass meine Kunden verstärkt mir eben Fragebögen schicken, verstärkt mich auskunftspflichtig machen oder nachfragen bei mir, wie ich meine Lieferkette selber manage. Und ich dann höre aus meinen Bereichen, das ist ja ein super Aufwand, immer diese Fragebögen auszufüllen und so weiter und so fort. Also dann sollte ich schon mal aufmerksam werden, dass das auch eine gewisse Qualität hat, was ich da tue, dass ich da klare Prozesse und Methodiken habe, weil die in der Regel die Sache dann auch wieder viel einfacher machen, mit einer höheren Qualität und weniger Aufwand.
Jetzt war sehr viel von Standardisierung, Automatisierung die Rede. Brauche ich einen gewissen Grad an Digitalisierung oder IT-Infrastruktur, um das überhaupt abbilden zu können? Oder kann ich solitär betrachtet merken, oh, ich habe jetzt Lieferkettengesetz, da ist jetzt ein Thema, da kann ich mich drum kümmern, aber ich muss nicht mein ganzes Unternehmen neu strukturieren deswegen. Das wäre jetzt ja auch eine Sorge, die gerade so mittelständische Unternehmen vielleicht haben.
Also das ist quasi genau unser Ansatz, dass ich dieses Thema Lieferkettengesetz quasi autonom neben meinen anderen Systemen fahren kann. Die einzige Information, die wir aus den Systemen brauchen, sind halt die Adressen der Lieferanten und natürlich den Firmenname der Lieferanten. Und ansonsten können wir das bei uns alles, sag ich mal, auch ohne die IT-Abteilung des Kunden zu belästigen, weil wir kriegen ganz klar manchmal mit, hey, das muss ohne Aufwand in unserem IT-Bereich gehen. Und da sagen wir, klar, kein Problem. Wir brauchen halt nur einen Download der Lieferantendaten. Und dann können wir quasi autonom mit diesen Daten auch arbeiten bei uns in unserem System. Das ist kein Problem.
Das heißt, die Zusammenarbeit mit Ihnen bedingt auch nicht zwingend ein IT-Projekt, weil da nehme ich ein Unternehmen wahr, dass fast alle Unternehmen 5, 6, 8, 10 IT-Projekte parallel haben, gerade ja die großen, die betroffen sind, mhm, und natürlich keine Lust haben, das 11., 12., 13. IT-Projekt aufzusetzen. Das heißt, da ist tatsächlich Outsourcing sinnvoll und das ist solitär machbar, gibt aber auch Schnittstellen. Wie ist da so der technologische Stand?
Also Schnittstellen können wir natürlich einrichten, in der Regel mit SAP-Systemen oder dem Supplier Relationship Management beim Kunden. Es reicht aber auch ein ganz profaner Download in Excel, den wir dann bei uns einspielen. Und ja, es ist ausdrücklich kein IT-Projekt. Es ist auch nicht nur ein Einkaufsprojekt, aber zu 70-80% ist der Einkauf betroffen.
Was muss ich denn konkret jetzt tun? Gibt es irgendwelche Fristen, die ich beachten muss? Gibt es besonders hohe Rechtsrisiken, die ich gerade jetzt aktuell habe? Also wenn ich jetzt aufmerksam werde durch den Podcast, da könnte vielleicht ein Thema auf mich zukommen. Wie gehe ich jetzt vor? Was sind die ersten Schritte? Was muss ich machen?
Also es gibt im Moment 2 Fristen, die ich einhalten muss. Als Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitern muss ich bis Ende diesen Jahres diesen sogenannten BAFA-Report abgeben. Und als Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern muss ich genau diesen Report dann bis Ende April nächsten Jahres abgegeben haben. Und das ist quasi im Moment so das Damoklesschwert, was über vielen Unternehmen quasi hängt. Viele haben da schon einiges getan. Meine Wahrnehmung ist aber, viele auch noch nicht. Und es bedarf einiger Vorbereitungszeit, wenn man jetzt Anfang Dezember beispielsweise sich jetzt mal hinsetzt und sagt so, okay, jetzt wollen wir mal diesen Buffer-Report ausfüllen, dann ist es wahrscheinlich zu spät.
Was droht denn Unternehmen, die das nicht einhalten, die Frist verpassen oder es einfach gar nicht tun?
Das bleibt abzuwarten. Laut Gesetz gibt es ja mehrere Sanktionen, die da möglich sind. Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen oder eben auch Zahlungen, Strafzahlungen von bis zu 2% vom Umsatz, was ich als Unternehmen erwirtschafte.
Was ja eine Menge Geld ist für Unternehmen, die über 1.000 Mitarbeiter haben, die werden ja entsprechende Volumen auch haben, dann reden wir ja auch schnell über 6- oder 7-stellige Summen.
Ja, und was dazu kommt, was ich immer mitbekomme, ist, sagen wir, das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle ist dafür bekannt, dass sie das auch umsetzen, was sie einfordern oder das auch kontrollieren. Und dass man deswegen allein schon auf der Hut sein sollte, dort nicht zu lapidar mit den Anforderungen umzugehen. Die werden da hinterher sein und sagen, hey, am 1. Januar, welche Unternehmen haben es jetzt nicht abgegeben? Und werden natürlich sich die Reports angucken, die sie geliefert bekommen haben, ob die dann auch plausibel genug sind.
Wie sensibilisiert sind denn die Unternehmen hinsichtlich ihrer Lieferketten generell mit den Problemen, die das Gesetz ja beheben will, und hinsichtlich der Anforderungen des Gesetzes, wo ja drakonische Strafen drohen, wie wir jetzt gehört haben. Wird das anerkannt oder sagen da viele, oh Gott, ja, ist halt auch ein Gesetz, wird auch vorübergehen?
Also mein Gefühl ist eher das Zweitere, unter dem Motto, wir warten jetzt mal ab, das wird jetzt nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wie gesagt, meine Einschätzung ist da schon ein bisschen anders. Und wie gesagt, das ist, wenn man sich damit beschäftigt, auch nicht so ein Riesenthema. Man muss es halt mal konzentriert angehen und dann hat man das auch innerhalb kürzester Zeit, sagen wir mal, vernünftig strukturiert und kann dann dem Gesetz auch folgen. Manchmal habe ich das Gefühl, die Unternehmen lamentieren länger, als dass sie bräuchten, um einfach da vernünftig vorzugehen und das einfach einzuführen.
Wie überzeugen Sie denn Unternehmen, da sensibler ranzugehen? Also wenn ich jetzt als Unternehmer sage, ach Gott, ja, Bürokratie interessiert mich nicht, alles schrecklich und vielleicht ist auch die Strafzahlung für mich irgendwie billiger als der Gedanke, ich muss da jetzt doch irgendwie große Dinge implementieren und habe da große Sorgen. So könnte man ja denken. Ich glaube nicht, dass das die deutschen Unternehmen tun, aber spielen wir diesen Gedanken einfach mal durch. Wie sensibilisieren Sie diese Unternehmen und was sagen Sie denen, warum das wichtig ist, sich darum zu kümmern?
Also sensibilisieren tun wir auch, sagen wir mal, in der Richtung, dass wir auch sagen, dass wir diese Angst auch ein bisschen nehmen vor diesem bürokratischen Aufwand, der dahinter steht. Die Angst nehmen, indem wir zum einen sagen, wir haben eine Software, die sehr viel automatisierte Prozesse dahinter hat. Und dass wir eben sagen, das Thema Outsourcing, wenn du das an uns rausgibst, die Abwicklung dieser Themen, dann hast du da quasi auch nicht so einen hohen Aufwand. Der wird deutlich reduziert. Und in Summe, weil wir eben so viele Dinge bei uns automatisiert haben, ist auch dieser manuelle Aufwand, der da noch bei uns bleibt, nicht so hoch, dass ich mit einem geringeren 5-stelligen Betrag wahrscheinlich in vielen Fällen da mich schon in der Weise freikaufen kann und mich zurücklehnen kann und sagen kann, ich bin safe, das wird übernommen und brauche mich dann selber nur noch bedingt darum zu kümmern.
Wenn ich das Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz google und mich darüber informiere, komme ich natürlich unweigerlich auf die großen Beratungsgesellschaften. die sich darauf gestürzt haben. Und wenn die großen Unternehmen neigen ja auch zu großen Beratungen, wenn ich also jetzt bei EY, KPMG oder bei anderen potenziellen großen Playern bin, wo ist der Vorteil oder der Nachteil, mit denen zu arbeiten im Vergleich mit MH2-Experts?
Also der Vorteil, fangen wir mal den großen Unternehmen an, die ja häufig auch einen rechtlichen Hintergrund haben. Also da sitzen dann Anwälte, da sitzen dann Leute, die sich auf die rechtlichen Themen spezialisiert haben. Wenn dann tatsächlich da ein Risiko auftaucht, was passiert denn dann genau und so weiter und so fort. Bei uns ist es mehr, dass wir, sag ich mal, operativ viel stärker daran gehen. Und mehr, wir hatten es vorhin mal diesen Begriff normaler Menschenverstand oder gesunder Menschenverstand, dass wir mehr damit rangehen. Nichtsdestotrotz natürlich die gesetzlichen Rahmenbedingungen natürlich einhalten müssen. Sag mal, wer mit den großen Beratungsfirmen arbeitet, wenn ich jetzt ein DAX-Unternehmen wäre, dann wäre ich, glaube ich, gut beraten, das auch so zu tun, um mich da auch wirklich vor rechtlichen Folgen zu schützen. Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin mit 1.000, 1.500 Mitarbeitern, auch 2.000 oder 3.000 Mitarbeitern, glaube ich, bin ich auch gut beraten mit unserer Firma als Beispiel, auch mit vielen anderen, die am Markt sind, und brauche da vielleicht nicht die high sophisticated Anwaltskanzleien, die dann da hinterher rennen und quasi auch eine Menge Geld damit verdienen.
Beim Studium der Website der MH2 Experts habe ich eben auch dieses Hands-on-Thema ein Stück weit wahrgenommen. Da ist ja sehr, sehr viel die Rede von einem Service Center, das die meisten Aufgaben für das Unternehmen übernimmt. Welche Aufgaben sind das genau? Wir hatten die Frage eben schon ein Stück weit angedeutet, aber vielleicht mal so entlang des Prozesses. Was kann wirklich da übernommen werden und worin besteht dieser konkrete Service? Das ist ja mehr als nur einen Stempel zu kriegen, habe ich erledigt.
Genau, also wir haben vieles, wie gesagt, automatisiert. Das fängt dann damit an, da geht ein Fragebogen, wird verschickt oder der Link zu einem Fragebogen, also der Link zu unserem Portal. Und dann füllt, wenn alles gut läuft, füllt der Lieferant das aus, schließt das ab und fertig. Jetzt ist es aber so, dass vielleicht der eine oder andere Lieferant das nicht tut, aus welchen Gründen auch immer. Und am Ende des Tages erleben wir, muss man da vielleicht einfach auch mal anrufen. Man muss einfach mit den Menschen auch mal sprechen und denen vielleicht nochmal erklären, was ist eigentlich Sache, was ist der Hintergrund, wie fülle ich das am besten aus. Was wir auch erleben ist, dass da auch noch Schulungsbedarf da ist, was ja explizit im Gesetz sogar drinsteht, dass ich als meine Lieferanten quasi auch schulen muss, wenn dort kein Know-how vorliegt. Und sowas würden wir dann beispielsweise auch mit übernehmen. Und sag mal, es gibt natürlich auch noch weitere Maßnahmen, sowas wie Auditierung. Jetzt haben die Kunden den Fragebogen oder die Lieferanten den Fragebogen ausgefüllt und ich erkenne, hey, die haben keine Richtlinie zum Thema Kinderarbeit, die haben keine Richtlinie zum Thema Umweltschutz, zur Gleichbehandlung und so weiter. Dann muss ich natürlich schauen, okay, gehe ich da nochmal rein mit einem Audit und schaue mir das nochmal genauer an oder arbeite mit dem Lieferanten zusammen und sage, hey, wie wäre es denn mal, wenn ihr eine Richtlinie mal habt zum Thema Kinderarbeit? Wir hätten da auch ein Template, relativ einfach einzuführen. Wiederum, bei Unternehmen in Deutschland, da ist es vielleicht auch nur ein bürokratisches Thema, dass ich das halt machen muss. Sowas wie Code of Conduct ist in dem Zusammenhang ja auch immer sehr, sehr beliebt. Dass man aber auch sagt, habt ihr einen Code of Conduct? Also wie verhalte ich mich als Unternehmen in Bezug auf die Menschenrechte? Ne? Halte ich mich dran? Wie kontrolliere ich das? Und da helfen wir eben auch hands-on den Lieferanten unserer Kunden, da eben, sag ich mal, mehr Know-how aufzubauen und da auch sicherer zu werden.
Klingt für mich so, als ob es tatsächlich auch eine strategische Komponente hat. Also mir die Lieferketten anzuschauen, die zu überprüfen, unter Marketing-Gesichtspunkten, unter Sozialstandards, wenn der Einkauf drauf ist, natürlich auch unter Lieferkonditionen, Preisen. Das heißt, ich könnte ja Rückschlüsse ziehen aus der Einhaltung des Gesetzes für meinen gesamten Businessprozess. Wie stark kann ich die Einhaltung des Gesetzes tatsächlich nutzen, gegebenenfalls mit Ihrer Hilfe, um Rückschlüsse auf mein Businessmodell und mein Business Development zu ziehen? Gibt es die Option?
Absolut. Und wir sehen es auch heute, wenn wir mit Kunden ins Gespräch kommen, dass dann erstmal gefragt wird, ja, welche Lieferanten reden wir denn hier? Wirklich über alle? Und dann sagen wir, ja, wirklich über alle. Und dann geht es dann schon los mit, hey, wo habe ich denn meine Stammdaten über diese Lieferanten? Sind die aktuell? Habe ich überall einen Ansprechpartner dazu? Also erstmal auch strukturell dort überhaupt mal eine Transparenz zu schaffen, auch zu wissen, hey, ja, ich habe Lieferanten, die sitzen außerhalb der EU, aus welchen Ländern kommen die denn? Das ist meistens punktuell im Einkauf schon da. Natürlich wissen die, wo sie irgendwelche Dinge bestellen. Aber aus strategischer Sicht ist es manchmal durchaus, sagen wir mal, dem höheren Management auch nicht so ganz bewusst, wo wir eigentlich überall Dinge einkaufen, was für Dinge kaufen wir da ein. Da geht es vielleicht in Richtung externe Lieferanten noch halbwegs aus. Was wir aber erleben, ist intern verbundene Unternehmen teilweise wirklich ein weißes Blatt Papier, wo wir hingehen und sagen, ja, und was ist mit euren internen Bereichen? Ja, wie interne Bereiche? Ne? Ja, habt ihr Fabriken, habt ihr Werke, wo produziert wird, im Inland, im Ausland? Wie kontrolliert ihr, dass dort auch die Menschenrechte eingehalten werden? Da sehen wir dann häufig Fragezeichen in den Augen und auch Fragezeichen, hey, wer ist eigentlich bei uns dafür zuständig für solche Themen? Und da schaffen wir es dann schon auch durch unsere Projekte, die wir ja machen bei den Kunden, deutlich Transparenz reinzubringen und deutlich, sag ich mal, auch den strategischen Blick auf dieses Thema auch viel klarer zu haben.
Wunderbar. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Was sind denn jetzt, was ist so der Appell an die Hörer, an die Unternehmen, den Sie noch richten wollen in diesem Kontext mit Lieferkettengesetz?
Also der Appell ist ganz klar, das ganze Thema, sag ich mal, auch diesen gesunden Menschenverstand da walten zu lassen und vielleicht nicht Fragebögen an Kleinstunternehmen zu verschicken und auf der anderen Seite sich aber auch nicht komplett zurückzulehnen und zu sagen, hey, geht mich alles nichts an. Also es geht quasi jedes Unternehmen was an und ein gesunder Menschenverstand ist hier auch nicht verkehrt, den walten zu lassen.
Das ist ein schönes Schlusswort, gesunder Menschenverstand. Vielen, vielen Dank. Das war Matthias Hess bei Business Talk am Kudamm. Matthias Hess ist Managing Director der MH2 Experts und das Unternehmen kümmert sich um die Einhaltung des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes. Vielen Dank, Matthias Hess. Vielen Dank fürs Zuhören.